Und zack, hat die Schweiz eine neue Innenministerin. Ziemlich überraschend hat sich Elisabeth Baum-Schneider nach nur einem Jahr aus dem Justizdepartement verabschiedet. Sie übernimmt das Departement von Alain Berset. Der neue Bundesrat Beat Jans wird stattdessen Justizminister. Darf man das? Muss man das? Ist es vielleicht sogar die einzig richtige Entscheidung? Über das reden wir heute im Politbüro. Und zwar, logisch, wenn es um eine weibliche Bundesrätin geht, machen wir das heute mit einem All-Mail-Panel. In Bern im Räumli sitzt der Markus Häfliger, in Zürich im Studio der Fabian Renz und ich bin hier im Adlerhorst, auch in Bern, und ich heiße Philipp Loser. Hoi zusammen.
Hoi zusammen.
Hallo miteinander.
Fabian, Markus, zuerst mal für alle Laien. Von einer Woche am Donnerstag sind die Departements neu verteilt worden. Wie passiert das eigentlich ganz genau?
Also das ist eine Bundesratssitzung, die keine richtige Bundesratssitzung ist. Sie ist eine Art informelles Zusammentreffen. Der neue Bundesrat, der Beat Jans, ist ja noch nicht formell im Amt. Der tritt ja sein Amt erst am 1. Januar an. Und anders als in den normalen Bundesratssitzungen ist der Bundeskanzler und die beiden Vizekanzler nicht dabei. Das heisst, was genau unter diesen sieben wie diskutiert wird, wissen nur die sieben. Und es ist so anders oder so speziell, und das wird auch zelebriert, dass das eben keine normale Bundesratssitzung ist, dass sie eben auch nicht im normalen Bundesratszimmer tagen. Es ist also eine Art Bundesratssitzung sui generis, wie die Juristen würden sagen.
Also du hast gesagt, Philipp, zuerst für alle Laien. Man kann vielleicht auch sagen, wenn es um Departementsverteilung geht, dann sind wir alle Laien, weil es weiss wirklich niemand außer den sieben Teilnehmenden, wie die Sitzung genau abläuft. Es gibt auch nicht irgendwelche Protokolle oder so. Ja, relativ geheimnisvolle und demokratiepolitisch noch interessante Einrichtung.
Es ist speziell wie im Konklave, oder, haben wir das Gefühl?
Genau, und irgendwann kommt dann der weisse Rauch in Form von einem dürren Kommuniqué vom Bundesrat. Und was auch noch ein bisschen zum Usus gehört, ist, dass die amtierende Bundespräsidentin oder die designierte Bundespräsidentin, das wäre im konkreten Fall die Viola Amherd, eigentlich den inoffiziellen Job hat. Auch das ist nicht schriftlich geregelt, dass sie das ein bisschen vorspuren muss. Also sie sollte sondieren wollen von diesen Bundesräten, ist nicht mehr ganz bei wem stimmt so. Ist nicht mehr so ganz wohl in seinem Departement und möchte vielleicht gern wechseln, wer und was könnte es für Lösungen geben, die dann möglichst im Konsens könnte beschlossen werden. Dass eben die Vorgespräche sind auch noch recht wichtig.
Und was man auch noch erwähnen muss, es gibt ein weiteres ungeschriebenes Gesetz, nämlich, dass Bundesrätinnen und Bundesräte in der Reihenfolge von ihrer Anciennität dürfen die Wünsche anbringen. Also man liest manchmal oder hört manchmal, sie dürfen die Reihenfolge von Anciennität quasi sagen, wo sie hinwollen, und das kriegen sie dann, aber so ist es nicht. Also sie tragen in der Reihenfolge vom Amtsalter ihre Wünsche vor, und das Plenum ist dann aber frei, dem Wunsch zu entsprechen oder nicht.
Und es gibt ja auch in der Geschichte auch wirklich Entscheid, wo dann ein Bundesrat gegen seinen Willen hat müssen ein Departement übernommen. Also der berühmteste Fall in den letzten Jahrzehnten ist der Adolf Ogi, wo seinerzeit hat müssen vom Umwelt- und Energiedepartement hat müssen das Militärdepartement, das VBS, übernehmen.
Wenn du vorhin sagst, Markus, die Viola Amherd hat die Sitzung vorbereitet und auch durchgeführt. Wir konnten ja lesen nach einer in der Aargau-Zeitung, dass sie das nicht so gut gemacht haben. Was ist von dem zu halten?
Also das hat, wie gesagt, die Aargauer Zeitung am Mittwoch von dieser Woche geschrieben, dass es eben schlecht sondiert gewesen sei, dass nachher die anderen Bundesräte völlig überrumpelt gewesen seien vom Wechselwunsch von der Elisabeth Baum-Schneider. Richtig ist sicher, dass auch in der Öffentlichkeit man den Ball nicht gesehen hat kommen. Also es hat eigentlich im Vorfeld, auch wir haben keine Anzeichen gehabt oder bis ganz kurz vorher, vor dieser Sitzung, keine Anzeichen gehabt, dass sie könnte wechseln. Jetzt, was ist von dem zu halten? Ich weiss es nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe jetzt auch seit dem Artikel in der Aargau-Zeitung auch nicht Zeit gehabt, um das noch versuchen, irgendwie zu erhärten oder zu widerlegen. Und wie gesagt, ganz am Schluss was dann wirklich eine Art wie überrascht oder verärgert oder was auch immer die anderen Mitglieder gewesen sind. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich für immer hinter diesen Mauern bleiben. Natürlich regt sich vielleicht dann das ein oder andere Mitglied vom Bundesrat mal auf gegenüber jemandem und der erzählt sich vielleicht an einem Journalist. Es kann sein, dass der Artikel so von der Aargauer Zeitung so zustande gekommen sind, aber ich kann es jetzt weder bestätigen noch dementieren.
Also kommen wir zur eigentlichen Sitzung und zum Inhalt von dieser Sitzung, zum Beschluss. Zuerst sind die meisten Beobachterinnen und Beobachter davon ausgegangen, dass Beat Jans, der neue Bundesrat, das Departement von dem Bundesrat übernimmt, der eben nicht dabei ist, vom Alain Berset, das Departement vom Inneren. Warum ist das für alle so klar gewesen?
Ja, du hast die Antwort eigentlich schon ein bisschen gegeben, oder? Es ist das Departement, das frei geworden ist. Da ist es natürlich eine naheliegende Lösung, dass das neu gewählte Mitglied dann das Departement übernimmt. Es sei denn natürlich, eins von den anderen Mitgliedern hätte Wünsche zum Wechseln. Da hat es gewisse Spekulationen gegeben, dass allenfalls vielleicht der Ignazio Cassis könnte den Wunsch haben, vom Aussendepartement ins Edith zu gehen. Aber der Konsens war eigentlich schon, ja, nein, am wahrscheinlichsten ist es, dass alle amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte ihren angestammten Departement bleiben. Es ist ja auch so, dass sich die jeweiligen Departementsvorsteherinnen und Vorsteher überhaupt nicht in die Karten schauen lassen im Vorfeld. Also das ist immer ein sehr gutes Geheimnis, wenn jemand wechseln möchte. Und wie der Markus ausgeführt hat, also die Elisabeth Baum-Schneider hat man eigentlich nicht auf der Rechnung gehabt, weil es schon sehr, sehr unüblich ist, dass ein neu gewähltes Mitglied vom Bundesrat nach nicht einmal einem Jahr schon das Departement wechselt.
Es ist tatsächlich unüblich und der Wechsel ist auch massiv kritisiert worden von Politikern aus verschiedensten Parteien, von, würde ich sagen, eigentlich aus allen Parteien, außer aus ihrer eigenen, nämlich der SP. Der Vorwurf ist, es sei eine Flucht. Baum-Schneider rühre nach einem Jahr den Bettel an, sie gönne und so weiter und sie habe nichts erreicht und sie sei auch nicht jetzt übermässig qualifiziert fürs neue Departement. Und die Frage sei, wenn sie das EOPD, das ist so, ich tue jetzt Kritik ein bisschen zusammenfassen, wenn sie es im EOPD nicht irgendwie wirklich einen grossen Erfolg haben, wie sie das im EDI schaffen will. Weil das ist zweifellos ein grösserer Brocken, das EDI ist vieles grösseres, breites Departement mit der Gesundheit, der Sozialversicherung, der Kultur, Bundesamt für Statistik etc. pp. Ein breites Departement mit riesigen Baustellen, mit riesigen Problemen, wo politische Lösungen schwer möglich sind. Also das schnell der Zusammenhang. Ich finde die Kritik teilweise berechtigt. Ja, es ist eine Flucht von der Elisabeth Baum-Schneider, weil sie nie richtig warm geworden ist mit dem Departement, weil sie auch nicht ihre wichtigste Vorlage, nämlich die Asylcontainer, die mittlerweile berühmte, da ist sie gescheitert. Und trotzdem bin ich nur teilweise einverstanden mit dieser Kritik, weil Fakt ist eben auch, dass sie das Departement vor einem Jahr zu gegen ihren Willen hat müssen übernehmen. Und es ist schon aus meiner Sicht nicht ganz einleuchtend, warum ein Bundesrat, der gegen ihn will, einfach das Departement, das niemand will, und das ist im Moment COP, das ist das mit Abstand unbeliebteste Departement. Wir können nachher vielleicht noch darüber reden, warum das so ist. Dass jemand das muss übernehmen und dann einfach verdammt dazu wäre, den Rest von seiner Amtszeit dort abzuhocken, weil zufälligerweise bei seinem Amtsantritt nur das frei ist. Mir erschließt sich die Kritik nicht so. Und vielleicht noch als letztes Argument, man kann auch wohlwollend sagen, sie hat immerhin jetzt nur ein Jahr eine Art, auf Deutsch gesagt, verlölet. Es ist keine grosse Vorlage auf dem Schlitten, die jetzt irgendwie gefördert wäre durch den Wechsel. Also ich kann es verstehen, auch wenn ich einverstanden bin, dass sie nicht viel Stand gebracht hat in diesem Departement.
Du, Fabian, gehörst auch zu denen, die den Wechsel kritisiert haben, harsch kritisiert, kann man sagen, du hast einen Kommentar geschrieben. Du siehst es in dem Fall ganz anders wie Markus.
Ich sehe es anders, jawohl. Der Markus hat ja vorher in seiner Zusammenfassung vor Kritik eigentlich die wesentlichen Punkte aufgeführt, warum, ja, was es für Gründe gibt, um den Wechsel eben kritisch zu beurteilen. Das sind im Wesentlichen die Punkte, die ich auch in meinem Kommentar angesprochen habe. Und vielleicht einfach noch etwas, Markus, oder du sagst, es mache keinen Sinn, wenn man einen Bundesrat gegen seinen Willen in ein Departement hineinzwingen. jede Justizministerin und jeder Justizminister von den letzten 20 Jahren ist gegen seinen Willen dort drin gewesen. Also Karin Keller-Sutter, sie hat sich ihre Zeit im Regierungsrat in St. Gallen intensiv mit Asylfragen befasst, hat das wirklich nicht mehr wählen, wo sie nach Bundesbern gewechselt hat. Sie hat sich als Ständerätin auf ganz andere Themen konzentriert und wo sie Bundesrätin geworden ist, hat sie das Justizdepartement übernehmen. Simonetta Sommaruga, die vor ihr war, hat ebenfalls das Justizdepartement nicht übernehmen wollen. Sie ist auch per Mehrheitsentscheid dort reingezwungen worden. Also das, dann muss man, wie sagen, dann muss man eigentlich das Departement auflösen und die Dossiers auf andere Ressorts verteilen, wenn man sagt, es darf niemand gegen seinen Willen in das Justizdepartement reingezwungen werden. Es ist einfach kein beliebtes Departement, aber es ist ja nicht so, dass Bundesrätinnen und Bundesräte einfach zum Spass und zur Selbstverwirklichung in das Amt gewählt werden. Ja, jemand muss sich um die undankbare Asylfrage kümmern und ich finde es, wie gesagt, eigenartig, wenn man dann nach nur einem Jahr schon den Bettel herwirft.
Ich möchte nochmal widersprechen. Es ist ja nicht unüblich, dass es Departementswechsel gibt. Also ich erinnere mich an Guy Parmalin, der vom VBS ins Wirtschaftsdepartement gewechselt hat, Karin Keller-Sutter von der Justiz in die Finanzen. Das sind so die letzten gewesen. Und unüblich ist ja nur die Dauer. Und ich erinnere auch noch am Fall von Didier Burkhalter. FDP-Bundesrat war im Departement des Innern und hat nach 2 Jahren und 2 Monaten ins EDA, ins Aussendepartement gewechselt, weil er auch nicht warm geworden ist mit dem Departement. Und ich finde, der Fall von der Baumschneider ist sehr vergleichbar. Wenn man den so harsch kritisiert, allerdings haben wir damals den Wechsel von Burkhalter auch kritisiert. Ich finde ganz ehrlich, der Wechsel von Burkhalter war noch ein bisschen debakulöser gewesen, aus einem einfachen Grund. Er hat eigentlich 2 Jahre und 2 Monate verlölt. Oder in 2 Jahren erreicht man nichts als Departementschef, nichts mit Substanz. Und jetzt geht immerhin, kann man sagen, geht Baumschneider nach 1 Jahr und erlaubt am Janssen einen sauberen Neustart. Also so gesehen, es ist nicht zum ersten Mal. Und auch das mit der Dauer, das Argument, dass es nach nur 1 Jahr sei, sehe ich ein bisschen sekundär, ganz ehrlich. Oder sogar positiv.
Ich kann dazu vielleicht einfach sagen, wenn das jede und jeder macht, dann bedeutet das, dass wir vielleicht in einem Jahr den nächsten Rücktritt haben, vielleicht Viola Amherd, vielleicht der Ignazio Cassis, vielleicht der Guy Parmelin, das wissen wir nicht. Und wenn sich der Beat Jans dann gleich verhaltet, dann wird auch er nach einem Jahr, 2 wieder weg sein. Man kriegt dann einfach keine Kontinuität ins System hinein und das ist nicht gut.
Können Sie mir sagen, warum niemand will Justizministerin oder Justizminister sein in der Schweiz?
Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, dass das ein Departement, das sehr stark operativ prägt ist. Was meine ich mit dem? Es hat 2 sehr wichtige Bundesämter, nämlich das Bundesamt, also Staatssekretariat für Migration und das Bundesamt für Polizei, FEDPOL. Das sind wirklich wichtige Ämter, grosse Ämter, wo aber primär operativ tätig sind. Da gibt's keine grossen Gestaltungsmöglichkeiten, keine grossen Gesetzesreformen, einmal im Moment nicht. Also wir haben ja die grosse Asylreform, die hat ja die Justizministerin Simonetta Sommaruga durchgebracht. Also da gibt's im Moment eigentlich nur Probleme zu lösen, praktische Probleme zu lösen und man kann wenig gestalten. Und hinzu kommt noch, es auch so die Fragen wie Familienrecht, so die gesellschaftliche Entwicklungen, ganze Gender-Thematiken und so, die Dossiers sind auch noch in dem Departement angesiedelt, aber auch dort hat Simonetta Sommaruga recht viel abgehökelt, oder? Und das heisst, in dem Departement hat man im Moment wenig Gestaltungsfreiraummöglichkeiten, aber man muss sich einfach mit den Haufen operativen Problemen umschlagen. Das ist ein Grund sicher.
Ja, und ein anderer Grund ist schon erwähnt worden, oder? Die ganze Asylproblematik, oder? Man muss sich mal vergewärtigen, oder? Also da hat man es mit globalen Entwicklungen zu tun. kein Justizminister vor der Welt ist in der Lage, Migrationsströme nach Europa irgendwie zu kontrollieren oder abzuklemmen. Aber sie sind einfach da, oder? Man muss sie handeln, man muss einen Weg finden, die Menschen zu integrieren oder gegebenenfalls zurückzuschaffen, unterzubringen, was auch immer. Das ist eine enorm undankbare Aufgabe. Man ist unter Dauerbeschuss, insbesondere vor SVP. Und da gewinnt man keinen Blumentopf, oder? Also als Infrastrukturminister, der Albert Rösti, bei dem wird jetzt in seiner Amtszeit immer wieder schöne Bauwerke einweihen dürfen, da einen neuen Tunnel, dort eine neue Brücke. Im Edi, wenn man es gut macht und geschickt anpackt, dann gerät es einem vielleicht, ein Sozialwerk zu reformieren. Und im EJPD, im Justizdepartement, im Asyldossier, da ist man, ich sage ein bisschen böse, eine Art Schadensverwalter. Oder? Also man wird kein Problem endgültig lösen, man wird aber für ganz viele bestehende Probleme verantwortlich gemacht. Das ist schon sehr, sehr undankbar.
Hinzu kommt noch, dass es für eine SP-Vertreterin, wie es bei Urs Schneider ist und auch der Beat Jans natürlich ist, doppelt schwierig ist, weil sie so zur Hauptzielscheibe werden von der SVP, wo ja das Migrationsthema sehr stark bewirtschaftet. Also das hat schon Simonetta Sommaruga erlebt, jetzt auch Elisabeth Baumschneider im letzten Jahr. Und das macht es auch nicht einfacher, oder? Wenn man dauernd für die Missstände, auch, es gibt ja wirklich reale Missstände auch im ganzen Migrationsbereich, wenn man dann dauernd alle Wochen mit Medienmitteilungen persönlich verantwortlich gemacht wird, wenn wieder irgendwo ein Asylsuchender irgendetwas macht, was er nicht sollte oder irgend so, das macht es nicht einfacher. Und ich finde in dem Zusammenhang ja noch etwas interessant, nämlich, wenn man, du hast vorhin die SVP erwähnt, oder? Die SVP hat jetzt ein ganzes Wahljahr lang eigentlich gesagt, das grösste Problem, das das Land hat, ist Migration. Sie haben Migranten verantwortlich gemacht für den Stau auf der Strasse, für Krankenkassenprämien, für die steigenden Monatsmieten. Das grösste Problem, sagen sie vor der Wahl und jetzt nach der Wahl, und das ist eben auch ein Muster, der Herr Rösti und der Herr Pamela hätten das EOPD können nehmen, sie nehmen es nicht, sie haben es nie genommen in den letzten Jahren und das finde ich einfach noch interessant. Ich verstand natürlich den Entscheid vom Herrn Rösti und vom Herrn Pamela. Ihre respektive Departement sind natürlich attraktiver und interessanter für sie, aber es ist gleich bemerkenswert, oder, dass die Partei, die sagt, das sei das grösste Problem von dem Land, wo alles dranhängen, nachher, wenn sie könnte, dort ihre Lösungen versuchen durchzusetzen, immer vornehm zurücksteht.
Genau, das ist auch nicht erst bei dieser Wahl so gewesen. Der Herr Rösti hat die letzten Jahre eigentlich noch viel die bessere Gelegenheit gehabt, das EJPD zu übernehmen. Dort ist es, ja, dort hat Karin Keller-Sutter nach mehreren Jahren Amtszeit den Wunsch gehabt nach einem Departementswechsel. Der Herr Rösti ist neues Amt gekommen, also die Türen wären ihm offen gestanden. Er hat es nicht wählen. Und da kann man eigentlich zurück, also kann man über jede Vakanz und jede Gesamterneuerungswahl vom Bundesrat zurückgehen bis zum Jahr 2007, wo der Christoph Blocher abgewählt worden ist. Die SVP hat das Departement nie wählen.
Schon lustig, hey, früher war das VBS, das Verteidigungsdepartement, das grosse Zankdepartement gewesen. Und wie sich das verändert, finde ich schon noch interessant. Markus, eine Frage zu der Kritik von der SVP, was mich interessiert. Hast du das Gefühl, die SVP wird ähnlich heftig auf Jans eindreschen oder hat es auch noch so eine kleine misogyne Note gehabt, die Kritik an Elisabeth Baumschneider?
Ich finde, dass die SVP schon gegen Baumschneider weniger heftig eingedrescht hat, als sie es gegen Simonetta Sommaruga gemacht hat. Simonetta Sommaruga hat sich für die SVP als Ziel noch besser anerboten, einfach weil sie, sagen wir so ein bisschen, ein urbaneres Image gehabt hat. Sie hat sich als Feindbild besser geeignet, für so gewisse Triggerpunkte zu drücken bei einem Teil der Wählerschaft, SVP-Wählerschaft, ich möchte auch nicht verallgemeinern, weil Baumschneider halt schon irgendwie immer noch so das Image hat, wo sie schon ihre Wahl gebracht hat, das Image, sie kommt vom Land, sie ist ein sehr freundlicher Mensch, sie hat noch ihre Schwarznasenschaft etc. pp., wir müssen jetzt das nicht alles wiederholen, das hat es für das und sie ist auch recht lang gegangen, bis das SVP wirklich richtig anfangen zu schiessen. Und in meiner Wahrnehmung, vielleicht siehst du anders, Fabian, aber mein Eindruck war, wenn ich jetzt so das ganze Jahr anschaue, es ist in der Intensitätsstufe deutlich tiefer gewesen als die seinerzeitige Angriff gegen Simonetta Sommaruga.
Ich gehöre ja auch zu denen, die jetzt Kritik geübt haben an der Elisabeth Baumschneider. Ich hoffe nicht, dass es misogyn war. Ich habe fast ein bisschen Hemmungen, um jetzt hier in dieser Runde darüber zu reden, weil die Raffaella und Jacqueline, die sonst amigs mit dabei sind, ja, die haben jetzt heute nicht können mitmachen da bei uns im Politbüro. Jetzt sind wir da alles Männer und ich finde es fast ein bisschen heikel, um zu sagen, nein, nein, Kritik ist nicht misogyn gewesen, die ist sachlich gewesen, berechtigt gewesen und so. Also zum Teil fallen gewisse Äußerungen ja vielleicht auch aufgrund von unbewussten Vorurteil. Was ich in dem Zusammenhang eigentlich noch interessant finde, wenn jetzt du, Philipp, schon Geschlechterfragen ansprichst, oder? Wer hat eigentlich das Justizdepartement geführt über die letzten 20 Jahre, oder? Es ist Elisabeth Baumschneider gewesen, es ist vor ihrer Karin Keller-Sutter gewesen, es ist vor ihrer Simonetta Sommaruga gewesen, es ist vor ihrer Develin Wittmer-Schlumpf gewesen. Dann haben wir 4 Jahre Christoph Blocher und vor dem Blocher ist es Trupp Metzler gewesen. Also overall sind die Frauen im Bundesrat krass unterrepräsentiert, also quasi ein grösserer Bemessungszeitraum ist desto unterrepräsentierter, aber im Justizdepartement da stellen sie jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten die überwältigende Mehrheit, also es scheint so zu sein, dass man das unbeliebteste Departement eben bevorzugt den Frauen zuweist, insofern finde ich es jetzt, also bei all meiner Kritik an dem Wechsel, finde ich es jetzt eben eigentlich noch einen positiven Aspekt, dass jetzt mal wieder ein Mann das Departement führen muss, dass jetzt mal wieder ein Mann eben die Verantwortung hat für die schwierigen Dossiers dort. Das ist unter dem Gesichtspunkt jetzt vielleicht doch noch ein positiver Aspekt von dem Wechsel, den ich auch noch erwähnen möchte.
Was kommt jetzt auf Elisabeth Baumschneider im Innendepartement zu?
Also, es ist ein brutaler Start, muss man so sagen. Sie hat das Jahr, wenn ich richtig gezählt habe und es richtig im Kopf habe, sind es 5 Volksabstimmungen, die sie vor sich hat. Und schon im März fängt es an. Also, in weniger als 2 Monate vorher hat sie 2 grosse Volksabstimmungen. 1 für die Einführung von einer 13. AHV-Rente und die 2. Volksabstimmung über die Volksinitiative von der Jungfreisinnigen für eine Erhöhung vom Rentenalter. 2 wichtige Vorlagen, wo ja Bundesrat und Parlament Mehrheit ablehnen. Sie als SPlerin aber eigentlich dafür ist. Also sie muss jetzt schon ihre erste Volksabstimmung eigentlich Position vertreten, wo sie nicht teilt. Hat allerdings auch schon Albert Rösti müssen bei dieser Abstimmung im Sommer über das Klimagesetz. Und er hat das damals auch souverän gelöst. Man kann ihr zutrauen, dass sie das ähnlich wird machen. Und das ist der Start. Es kommen dann später im Jahr noch die Volksabstimmungen wegen der Prämienverbilligungen, wegen der Kostenbremse im Gesundheitswesen und so weiter. Also alles recht schwierige, grosse, wichtige Abstimmungen, wo sie als letztlich dossierfremde Person jetzt recht schnell muss Tritt finden, um auch in diesen Volksabstimmungen, in diesen Kampagnen überzeugend auftreten zu können.
Es gibt ja im Departement des Innern, wo Elisabeth Baumschneider jetzt übernehmen wird, 2 grosse Themenblöcke, die alles dominieren. Das eine sind das Sozialwerk und das andere ist das Gesundheitswesen, also insbesondere Gesundheitskosten, kann man glaube ich sagen. Und es gibt auch ein paar andere Themen, Kultur und so weiter, aber das ist vielleicht eher ein bisschen peripher. Also das sind die 2 grossen Herausforderungen, Sozialwerk und Gesundheitswesen. Und in beiden Bereichen sind die Herausforderungen immens. Sie sind wirklich immens. Oder? Also wir haben es jetzt wieder gesehen, im Gesundheitswesen der enorme Kostenschub bei der Krankenversicherung, die jetzt dieses Jahr gekommen ist. Es gibt wenige Anzeichen dafür, dass es da zu einer namhaften Entspannung kommen wird in den nächsten Jahren. Also da Massnahmen zu finden, die einerseits die Entwicklung bremsen oder stoppen und dann andererseits aber auch mehrheitsfähig sind, das ist eine unglaubliche Challenge, weil also im Gesundheitswesen wird so aggressiv und intensiv lobbyiert, denke ich, wie in keinem anderen politischen Bereich. Und im Fall von der Sozialwerk, da haben wir natürlich das grosse Demografieproblem, wo
die Altersvorsorge vor sehr, sehr grosse Probleme stellen könnte mittelfristig. Da wird Elisabeth Bohm-Schneider auch unter ganz starkem Druck vom bürgerlichen Parlament stehen, um da Reformen auszuarbeiten, wo ja auch auf der Leistungsseite gewisse Einsparungen beinhalten werden. Die Chance ist relativ gross, dass jetzt gerade bei der beruflichen Vorsorge, wo wir jetzt demnächst darüber abstimmen werden, dass das Volk dort Nein sagt. Ja, und dann steht sie wieder wie so ein bisschen am Punkt Null, oder? Und wird da irgendetwas vorlegen müssen. Bei der AHV wird auch der Druck gross sein. Da könnte bald mal Diskussion über Rentenalter 66 oder noch höher aufkommen. Also, das sind schon gewaltige Challenges, jetzt auch angesichts der Tatsache, dass sich Bohm-Schneider ja gerne nicht so viel Zeit geben will. Also sie hat ja selbst mal, wo sie kandidiert hat für den Bundesrat, hat sie, ich hoffe, ich zitiere sie jetzt nicht falsch, aber sie hat sich, glaube ich, selber so sinngemäß als Übergangsbundesrätin bezeichnet, weil sie auch dort ja schon gegen die 60 gegangen ist und gesagt hat, dass sie nicht vorhat, da bis weit ins Rentenalter im Amt zu bleiben. Ja, sie ist jetzt sehr kurz noch Justizministerin gewesen, aber sie wird auch nicht wahnsinnig lang Innenministerin sein, also sicher mit 12 Jahren, wie jetzt das der Berse war und was sie jetzt innerhalb von ein paar Jahren alles in der Lage sie wird umzusetzen, da darf man sicher gespannt sein.
Zumal schon ihre drei Vorgänger, oder der Alain Berse, vorher Didier Burkhalter, noch vorher der Pascal Gouchman, schon die drei sind mit den grossen Reformen in diesem Departement. Sie haben schon alle punktuell da und dort etwas erreicht, aber mit den wirklich grossen, fundamentalen Reformen sind auch die drei gescheitert, oder? Und das ist tatsächlich, bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob sie in diesen etwa 5-6 Jahren, wo sie sich, wenn man sie an ihren damaligen Ankündigungen misst, selber überhaupt noch gibt, ob sie da etwas mehr kann erreichen als ihre Vorgänger.
Was man bei diesem Wechsel auch sieht, ist, wie brutal unser Medien- und Polizeisystem sein kann. Auch wie schnell und wie unnachgiebig. Wenn man so sich durch die Leserkommentare geklickt hat auf den Wechsel, dann ist jedem Zweiten jetzt geheissen, sie flüchtet, sie ist unfähig, sie ist überfordert und so. Also es ist recht hart gewesen. Es ist ähnlich gewesen, wieder erinnern, wie man über Ignazio Cassis ganz am Anfang geschwätzt hat. Über Ignazio Cassis, der Außenminister, redet man heute noch so. Wie schafft es Elisabeth Bohm-Schneider, dass man dann irgendwann nicht mehr so über sie redet?
Man sieht hier ein bisschen einen Mechanismus, wo so, ich würde das explizit nicht auf Medien beschränken, sondern ich würde sagen, das politmediale System, das da kann greifen kann, dass nämlich, wenn einmal eine Magistratsperson einen gewissen Ruf hat, dass sehr schwierig wird, für sie den abzulegen, oder? Also, wenn sich einmal eine Erzählung etabliert hat, der oder jene Bundesrätin ist irgendwie naiv oder nicht geschickt oder sagt dumme Sachen, oder? Wenn sich die Erzählung einmal etabliert hat, dann wird jeder neue, auch kleinste Zwischenfall dann auch recht hoch gekocht, nicht von uns Medien sicher auch, aber auch von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf Twitter und so weiter. Und in ihren Stellungnahmen wird das wieder hochgekocht. Und wir sehen das jetzt, wir haben es ja schon immer gesagt, der Seb ist einfach ungeschickt, da sieht man es jetzt wieder, hat er wieder eine dumme Äußerung gemacht und so weiter. Also wenn man einmal in dieser Spirale drin ist, von einer Negativerzählung, dann wird es schwierig, aus der rauszukommen. Und umgekehrt gibt es Politikerinnen, die grundsätzlich eine andere Erzählung haben. Sie sind gut, stark, geschickt, clever. Natürlich gibt es auch über die kritische Geschichte. Also wir haben gerade kürzlich eine sehr kritische Geschichte über Karin Keller-Sutter ist rausgekommen, dass sie nämlich in der Kampagne gegen Konzernverantwortungsinitiativen gewisse Grenzen überschritten hat. Das ist eine Kritik gewesen von einer Parlamentskommission und ist dann auch von Medien verbreitet worden und noch durch Zusatzrecherchen wie noch verstärkt worden. das gibt's auch kritisch. Es ist nicht so, dass man über die, sagen wir, ja erfolgreichen Bundesräte, auf Schlusszeichen, nicht kritisch berichtet. Aber so ein Bericht in einem Fall Keller-Sutter ist dann vorbei und dann sagt man, ja gut, okay, enthalten im Reinheft, aber grundsätzlich gilt sie weiterhin als starke Bundesrätin, oder? Und bei einem Gassis oder so wäre wahrscheinlich die Geschichte, hätte wie eine andere Tonalität bekommen, ist meine These.
Ja, wobei ich würde sagen, es wird jetzt schon auch davon abhängen, was Frau Bohm-Schneider alles anreissen wird im EDI, was sie vielleicht alles erreicht. Ich würde jetzt nicht a priori davon ausgehen, dass sie jetzt nur verrissen wird und nur auf sie hineingedrescht wird. Also ein Stück weit wird man objektiv Bilanz ziehen können, was erreicht sie, was reisst sie an, wie viel Gestaltungswille legt sie an den Tag, wie geschickt macht sie es und so weiter. Also da muss man jetzt, glaube ich, mal abwarten. Oder? Und vielleicht einfach noch wegen der Kritik an ihr, der medialen Kritik. Eben, ich bin ja selber Teil davon mit meinem Kommentar in der Zeitung. Ich habe allerdings auch sehr viel Zuschriften dann kriegt von Leserinnen und Lesern, die nicht einverstanden gewesen sind mit meiner Kommentierung, wo Frau Bohm-Schneider verteidigt haben, zum Teil auch mit sehr valablen Argumenten. Also ich glaube, es polarisiert den Wechsel und es ist eine lebhafte Debatte darüber in Gang gekommen. Und ja, also das muss ein Regierungsmitglied in einer Demokratie auch aushalten.
Ich hoffe, du hast alles zurückgeschrieben, Fabian.
Das habe ich leider zeitlich nicht geschafft, aber doch, es hat schon auch Antworten.
Also an alle, die an Fabian geschrieben haben, er wird jetzt noch antworten. Markus, Fabian, ich würde sagen, wir wollen langsam das Thema Departementswechsel beenden. Jetzt, bevor wir ganz zum Schluss kommen, es war ein recht jähes Jahr gewesen, kann man glaube ich sagen, innenpolitisch, außenpolitisch sowieso. Wenn ihr aufs nächste Jahr führt, schaut, auf was freut ihr euch?
Also Freude, ja, ich weiss nicht, ob man von Freude reden kann. Es gibt jetzt aber mehr eigentlich global als national gibt es relativ viele Entwicklungen, die mir eher Sorgen machen. Und ja, ich denke da an die Entwicklungen in den USA, an die Wahlen, die dort in einem Jahr anstehen, die verschiedenen Kriegsschauplätze. Ich glaube, das sind alles grosse Herausforderungen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich auf das alles wahnsinnig freue, auf das, was uns da möglicherweise bevorsteht. Ich hoffe einfach, wir machen es so gut, wie es dann halt geht und wie es die Umstände erfordert.
Gut, das ist jetzt ein rechter Teil. Markus, kannst du noch etwas Lüpfiges bringen, bitte?
Ja, nein, also mir fällt es also schon auch nicht so einfach, da mit viel Optimismus ins nächste Jahr zu gehen, weil, wie es der Fabian gesagt hat, die Herausforderungen sind gross. Ich finde, es ist recht ein anderes Statement gewesen, wenn er sagt, er sei eher besorgt, also das eher kann man streichen aus meiner Sicht. Und wir haben jetzt eine neue Regierung und ein neues Parlament. Das muss sich wieder finden. Wir haben jetzt in dieser ersten Session, finde ich, sind die Vorzeichen jetzt nicht jetzt übermäßig gut, dass da wirklich wahnsinnig. Ich bin einfach eher gespannt, wie dass der neue Bundesrat sich wird formieren, mit dem Parlament wird zusammenspielen. Vielleicht, wo ich es mühe optimistischer bin als noch vor wenigen Monaten, die Chance, dass es vielleicht doch noch gelingt, irgendeinen Kompromiss im Europa-Dossier zu zimmern, bin ich zumindest heute es mühe optimistischer als noch vor 3 Monaten. Ich würde es aber auch da noch nicht verschreien. Also dort kann es vielleicht, wenn es dort würde gelingen, das Dossier in der nächsten Legislatur, also, und da wäre es nächstes Jahr recht entscheidend, es wäre noch nicht ganz unter Dach, Ende nächstes Jahr sicher, aber wenn es gelingt, dort einen Kompromiss zu finden, das können abzuhaken und sich wieder auf andere grössere Probleme zu konzentrieren in unserem Land, also wirklich materiell grössere Probleme, das wäre sicher eine positive Entwicklung. Aber wie gesagt...
Das nehmen wir mit. Ich persönlich freue mich auf ganz viele Politbüros mit dir, Fabian, und dir, Markus, und der Jacqueline Bücher und Raphael Bier, weil sie dabei waren. Das war es mit diesem Jahr Politbüro. Wir hören es im 2024 wieder, in einem runden Jahr. Das ist sowieso meistens nicht schlecht. Habt ganz schöne Festtage. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander und einen guten Rutsch.